Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du auch heute Abend bei uns bist. Vielen Dank für die vielen Erfahrungen, Begegnungen, Gespräche, das gute Essen, das schöne Wetter, mit all dem, was du uns beschenkt hast heute. Wir möchten dich bitten, auch für heute Abend, dass du uns Aufmerksamkeit gibst und dass du uns die Möglichkeit gibst, von dir zu lernen. Amen. Ich brauche das nicht mehr. Oh ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manches Mal kann ich ja dazu verführt werden, zu sagen, die Bibel hat eine Antwort auf alle Fragen, die für unser Leben wichtig sind. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr diesem Satz zustimmen würdet oder nicht. Wenn ich den jetzt schon so etwas zweifelhaft nenne, dann ahnt ihr wahrscheinlich, dass ich jetzt sagen will, ja, so ganz einfach ist das ja mit Antworten aus der Bibel nicht immer. Also gibt es manche Dinge, so in unserem Alltag, da finden wir nicht so unmittelbar eine Antwort in der Bibel darauf. Sondern da müssen wir die schon etwas ableiten. Da müssen wir von allgemeinen Prinzipien ausgehen. Also beispielsweise, das sind ja einige in der Jugend da, du triffst dich mit deiner Freundin beim Mondschein am Ententeich heute Abend und dann willst du in der Bibel nachschauen, was muss ich dann machen? Ja, und das ist schwierig, denn so eine eindeutige Antwort gibt es da ja nicht, nicht in der Bibel. Ja, es gibt auch andere Sachen, die in der Bibel nicht ganz einwandfrei so geklärt sind, wo wir erstmal Probleme damit haben. Also, so einen Bereich wollen wir heute Abend etwas näher anschauen, und zwar ist das der Gentechnologie. Also Gentechnologie ist ja ganz modern, ganz in. Vor einigen Jahren noch hat jeder darüber gesprochen. Es gab fast keine Tageszeit, wo nicht irgendwo am Tag irgendeine Meldung darüber war. Sei es in der Forschung, sei es über Gesetzesvorlagen, die festlegen sollten, wie weit darf man in der Forschung gehen oder nicht, sei es in den Wirtschaftsnachrichten für irgendein modernen Biotech-Unternehmen, was gegründet worden ist, in der Hoffnung, einmal viel Umsatz damit zu machen. Und wenn ihr dann in der Bibel nachschaut, also ihr könnt es tun, mal die Konkordanz nachschauen, Gentechnologie. Wo finden wir etwas darüber? Sagen schon einige sehr schnell, das steht da gar nicht drin. Seid ihr sicher? Keine Gentechnologie, das Wort in der Bibel, also ich will euch nicht aufs Glatteis führen, tatsächlich in meiner Konkordanz steht es nicht drin, ich denke in eurer auch nicht, denn diese Sache gab es so, zumindest mit der Begrifflichkeit, im Alten Testament nicht und im Neuen Testament auch nicht. Also sagen wir, ist das irgendwie ein rechtsfreier Raum, ein Raum, über den die Bibel uns gar nichts zu sagen hat? Oder sagen wir vielleicht, ja, weil es gerade nicht drin steht in der Bibel, deshalb ist es bestimmt verboten. Dann kommen wir natürlich in Probleme hinein, so ist das in der Ethik ja manchmal. Und wir wollen uns ja mit ethischen Fragen auseinandersetzen, denn vom Autofahren steht in der Bibel auch nichts. Und die meisten von euch sind hier mit dem Auto hergekommen, also wäre die Schlussfolgerung, Gentechnologie steht nicht drin, Autofahren steht nicht drin, also dürfen wir auch nicht Auto fahren. Müsst ihr alle zu Fuß zurücklaufen, nicht? Oder ihr dürft noch Kamele gebrauchen, die gab es im Alten Testament auch, nicht? Als Fortbewegungsmittel, Esel, Kamele, zu Fuß, sowas geht. Da merken wir, solch eine Argumentation hat gewisse Probleme, wirft gewisse Probleme auf. Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, ja, wir argumentieren einfach anders. Wir sagen nicht, dass es nicht in der Bibel drin steht, deshalb ist es verboten, sondern wir sind dagegen, weil das nicht natürlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Argument kennt. In vielen Diskussionen, ethischen Diskussionen, werden dann Argumente eingebracht und gesagt, das ist nicht natürlich. Das wäre natürlich die Frage jetzt dabei, was ist denn eigentlich natürlich? Also beispielsweise ist es auch nicht natürlich, in solch einem schönen Haus zu wohnen. Oder in einem Bett zu schlafen. Wo seht ihr in der freien Natur irgendwelche Betten? Gibt's nicht. Da kann man sich draußen im Freien hinlegen, auf Gras, Moos, im Winter auf Schnee oder sonst wo. Aber Betten gibt es in der freien Natur nicht. Also es ist nicht natürlich. Wer natürlich leben will, der muss heute draußen schlafen. Wäre auch eine Variante, nicht? Oder wir sagen, wir könnten auch sagen, Medikamente sind nicht natürlich. Oder habt ihr irgendwo mal ein Kaninchen gesehen, was Herzmedikamente nimmt? Oder so. Gibt's nicht. Also nicht natürlich, müssen wir alles absetzen, verzichten wir darauf. Also natürlich ist auch nicht unbedingt ein Maßstab für das, was richtig und was falsch ist. Ich könnte euch unbedingt oder umgekehrt nämlich auch manche Dinge sagen, die sind natürlich, aber die sind trotzdem falsch. Beispielsweise hat man sich in der Verhaltensforschung damit auseinandergesetzt, dass es so Gorilla-Männchen gibt, die sind besonders aggressiv. Und wenn die ein Weibchen haben und das bekommt noch Kinder von seinem Vorgänger, dann werden die erstmal totgeschlagen. Also, dass wenn die geboren werden, dann schlägt er die gleich tot. Wie er nun erkennt, dass das nicht seine Kinder sind, das sei dahingestellt. Da gibt es auch langwierige Untersuchungen, aber die lasse ich hier mal weg. Jedenfalls das Ergebnis ist, der schlägt die tot. Also sagen wir, das ist natürlich. Folge, wenn wir irgendwo mit jemandem zu tun haben, meinetwegen ein Mann heiratet eine Witwe, nicht? Da sind die Kinder nicht von ihm, also gleich zack, Hammer, nicht? Und vorbei. Das ist natürlich. Ganz natürlich. Ja, da merken wir, die Bibel nimmt nicht als Maßstab das, was natürlich ist. Natürlich ist zum Beispiel auch die Sünde in der Bibel. Es ist natürlich, dass der Mensch sündigt. Denn der Mensch ist schlecht von Jugend auf, sagt uns die Bibel. Das ist ganz natürlich. Das liegt in der Natur des Menschen drin. Aber deshalb sagt die Bibel nicht, dass es gerechtfertigt ist, in Ordnung. Also da merken wir, das ist ein bisschen ein Problem. Naja, ich möchte jetzt nicht noch mehr Beispiele aufzählen, wie wir nun falsch an solche ethischen Probleme herangehen können. Ich möchte versuchen, dass wir uns dem etwas weiter positiv nähern. Also zuerst einmal möchte ich euch mit einer Aussage schockieren, indem ich sage, Gentechnologie ist gut und Gott ist für Gentechnologie. Nun, seid ihr schockiert oder nicht? Vielleicht spreche ich euch aus dem Herzen und ihr habt euer Geld in irgendwelchen Biotech-Unternehmen angelegt, Aktien angelegt und jetzt hofft ihr darauf, ja hoffentlich darf ich das auch tun, sonst muss ich nachher am Montag verkaufen, wenn ich zurückkomme. Nun, ich denke, Gott ist für Gentechnologie, das muss ich natürlich begründen. Also wenn ich sage, dass in der Bibel Gentechnologie nicht direkt erwähnt ist, dann muss ich allerdings sagen, Gentechnologie ist indirekt erwähnt. Jetzt fragt ihr euch, ja, hat der vielleicht zu viel Erich von Däniken gelesen, nicht? Also tatsächlich, ich habe einiges von ihm gelesen, habe auch etwas über ihn geschrieben. Der hat mich so die Idee, er denkt die Schöpfung, also als die Menschen entstanden sind, schreibt er in einer seiner Bücher, das seien so Experimente, gentechnologische Experimente der Außerirdischen. Die sind auf die Erde gekommen, die haben da herumexperimentiert und dann ist als ein Ergebnis davon sind die Menschen entstanden. Jetzt kann man sagen, ist das misslungen das Ergebnis oder ist das gelungen? Das wäre jetzt natürlich eine Frage, die dann offen bleibt, insbesondere wegen der Bösartigkeit, die manche Menschen dann zueinander haben. Jedenfalls, das meine ich damit nicht. Nein, Gentechnologie gibt es in der Bibel indirekt. Denn das, was heute Gentechnologen machen können, das haben Menschen schon vor Jahrtausenden gemacht, nur mit primitiven Mitteln. Ja, ich spreche wieder in Rätseln bewusst, um eure Neugierde dabei zu wecken. Nicht? Also sozusagen als rhetorisches Mittel, um dass ihr jetzt nicht euch gleich zurücklehnt und sagt, die Frage ist geklärt. Denn Gentechnologie betreiben Menschen seit Jahrtausenden, oder sie nennen es anders, sie nennen das nämlich Züchtung. Züchtung ist nämlich nichts anderes als Gentechnologie. Was macht ein Züchter? Der sucht irgendwelche Erbeigenschaften aus, nur weil er damals die noch nicht rausschneiden konnte mit so einer Schere und dann irgendwo einpflanzen konnte, da muss er halt das Individuum, was die hat, herausnehmen und mit einem anderen kreuzen, was auch die erwünschte Eigenschaft hat. Und dann suche ich nur die Gene raus, die ich gerne haben will. Denn, mal ganz einfach gesagt, wenn es darum ginge, wir dürfen die Schöpfung nicht verändern, dann müssten wir alle unsere Hunde abschaffen. Denn in der Schöpfung Gottes gab es keine Hunde. Jetzt fragt ihr euch, woher ich das weiß. Ja, das ist relativ klar. Da müsst ihr nur in der Archäologie, auch in der Geschichte der Landwirtschaft nachschauen. Denn vor ungefähr 3.000, 4.000 Jahren, da gab es nur Wölfe und wolfsähnliche Tiere. Und aus denen sind in den vergangenen wenigen Jahrtausenden sind Hunde gezüchtet worden. Und das ist ja ganz unterschiedliche. Denn da ist vom Pekinesen oder dem Rehpinscher bis zur deutschen Dogge, nicht? Und wenn man die miteinander vergleicht, dann mag man ja gar nicht glauben, dass die von demselben Tier abstammen sollen. Wirken vollkommen unterschiedlich. Übrigens, die könnten sich auch nicht mehr kreuzen miteinander, nicht? Das geht anatomisch schon gar nicht mehr. So, ja. Das geht anatomisch schon gar nicht mehr. Und da merkt man, wie weit die auseinandergefallen sind. Und das ist ja etwas, was der Mensch nachvollziehbar gemacht hat in der Geschichte. Und nun sagt ihr euch vielleicht, naja, so viel über Hunde steht ja in der Bibel nicht. Da steht dann nur, also Hunde sind unrein, mit denen soll man nichts zu tun haben. Da werden die Heiden mit Hunden verglichen und so. Aber positiv werden ja beispielsweise Ziegen, Schafe, Kamele und so weiter erwähnt. Und auch das sind ja schon zur Zeit der Bibel gezüchtete Tiere. Das sind nämlich domestizierte, so nennt man das, also gezüchtete Tiere, wo man die Eigenschaften weiterentwickelt hat, die man besonders als wertvoll angesehen hat. Und natürlich unser heutiges Hausschwein. Also wenn ihr irgendwie am Mittag mal Schnitzel esst oder sonst irgendwas, das ist natürlich auch nicht so, wie Gott das geschaffen hat. Und das ist ja, wenn ihr mal ein Wildschwein anschaut, das sieht total anders aus. Erstmal ist das nicht so fett und rosa, sondern ganz behaart und etwas kürzer und so. Also da gibt es halt nicht so viele Schnitzel davon. Man hat die extra gezüchtet, dass sie noch ein paar Rippen mehr haben, damit es noch ein paar Schnitzel mehr gibt. Ne? Und da merken wir, unsere ganze moderne Landwirtschaft ist schon bevor die Gentechnologie angefangen hat mit ihrer Arbeit, ist gezüchtet worden, wie der Mensch die Tiere gerne haben will. Und das ist auch grundsätzlich nicht verboten, denn in dem Schöpfungsbericht, da steht ja schon, wir dürfen die Erde bebauen und bewahren, wir dürfen auch die Schöpfung so verändern, wie wir sie für unsere Zwecke brauchen. Deshalb wird es den Menschen ja später auch erlaubt, erstmal bei der Schöpfungsgeschichte ja noch nicht, aber später wird den Menschen ja auch erlaubt, Tiere zu töten. Ich weiß nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt. Die Vegetarier können sich ja immer sehr gut auf den Schöpfungsbericht der Bibel berufen. Denn da steht, die Nahrung des Menschen soll sein von den Früchten der Bäume, von den Kräutern und dem Zeug, eben, was auf dem Acker wächst. Also das heißt, in der Paradies gab es keine Menschen, die ein Steak verzehrt haben. Geht ja auch nicht, weil es ja noch keinen Tod gab, nicht? Und wie willst du eben aus dem Rind das Steak rausschneiden, wenn du es nicht vorher tötest? Das geht ja nicht. Ja. Also von daher sehen wir, es gab bei der Schöpfung noch kein Töten von Tieren, deshalb natürlich auch kein Züchten von Tieren. Das hat dann nachher angefangen und genauso wurden dann auch Getreide gezüchtet. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr mal so Wildgetreide nehmt, geht mal auf den Rasen und da wächst dann auch so wildes Gras und das hat dann auch kleine Samen da oben. Aber versucht die mal zu essen, da ist ja ganz, ganz wenig von dem Mehl nur drin. Das wurde über Jahrtausende, schon zur Zeit der Bibel, ist das Getreide so weit gezüchtet worden, dass eben die Ähren und die Körner immer größer werden. Und immer schneller die Dinger wachsen und sie immer dichter zueinander wachsen. Also das heißt schon zu biblischen Zeiten. Jesus hat schon Getreide gegessen, was gezüchtet worden ist. Natürlich kein wildes. Das war damals so. Man hat das angebaut, man hat es gezüchtet, auch da. Die Kamele, auf denen Abraham geritten hat, das waren welche, die extra gezüchtet worden sind, dass sie schön sanftmütig waren, und dass sie stark waren, viel tragen konnten und so weiter. Also die hat man schon zu der Zeit gezüchtet, wie der Mensch sie am besten brauchen konnte. Also hier merken wir, Gott akzeptiert Züchtung. Da ist doch auch noch diese Geschichte mit, naja, da ist doch so eine Züchtungsgeschichte, nicht? Also so indirekte Züchtung, ich weiß ja nicht, wie das Gott das gemacht hat. Erinnert ihr euch nicht noch bei dem Stammvater des Alten Testaments, der lässt da die Schafe, nicht? Die Ziegen so über Stöckchen rüberspringen und dann werden die alle gescheckt, nicht? Oder alle eben nicht gescheckt und so, damit dann nun das Ganze, Jakob ist das, nicht? Jakob, der das dann eben für sich dann in Anspruch nehmen will. Möglicherweise war das ja auch eine Art Gentechnologie, nicht? Welche Art und Weise er da benutzt, das wissen wir allerdings nicht. Heute funktioniert das nicht. Also wenn ihr eure Schafe über ein Stöckchen springen lasst, dann verändern die ihre Nachkommen nicht. Da könnte man drüber spekulieren. Aber wir sehen Züchtung. Also die Tiere zu beeinflussen, so wie ich sie gerne haben will. Sei es auch nur wegen dem Fell, gezüchtet oder nicht. Ne? Also gescheckt oder nicht gescheckt, damit ich sie für mich behalten kann. Auch das ist ja Züchtung mit meinem Interesse. Also das heißt, wir als Menschen haben schon seit der Schöpfungsgeschichte die Natur verändert, so wie wir sie gut gebrauchen können. Und Gott toleriert es. Gott akzeptiert das. Nirgends in der Bibel wird dort irgendeine Stellung dagegen bezogen. Auch der Weinstock, den Jesus als Beispiel für sich selbst nimmt. Der Weinstock, ihr seht das im Unterschied zu wildem Wein und dem Wein, der damals gemacht wird, wilder Wein wächst ja manchmal so in den Hauswänden. Versucht mal, diese Weintrauben zu essen, die schmecken meistens nicht. Und wenn, dann sind sie auch viel kleiner, da kommt kaum was raus. Auch der Wein, den Jesus genossen hat, mit dem er sich selbst vergleicht, ist gezüchteter Wein, schon in der Antike. Also hier ein Beispiel, da will ich euch sagen, Gott akzeptiert zumindest oder toleriert, ohne sich irgendwo dagegen zu wenden, die Veränderung der von ihm geschaffenen Natur nach dem, wie wir es gerne haben wollen. Natürlich in Grenzen, das ist ganz klar, aber erst einmal grundsätzlich spricht sich Gott nicht dagegen aus. Eine andere Sache, und die spricht auch noch in eine ähnliche Richtung, ist, dass Gott selbst in der Schöpfung Gentechnologie eingebaut hat. Ich rede jetzt wieder in Rätseln. Wenn ihr euch in der Biologie etwas besser auskennt, wenn ihr euch auskennt, ihr erinnert euch an eure Schulzeit oder die noch zur Schule gehen, wissen das auch. Gott hat nämlich das ganze menschliche Leben aufgebaut in solche Sachen. Die habe ich mal aus einem Biologiebuch fotokopiert, um euch das vor Augen zu führen, wenn ihr sowas nicht mal in Erinnerung habt. DNA oder DNS, Desoxyribonukleinsäure heißen diese Sachen, nicht? Also wer sich das heute Abend schon merken kann, der hat dann eine gute Leistung dabei vollbracht. Ist ja ziemlich schwer auszusprechen. Hier wird das ganze A, weil Acid ist das Englische für Säure, wird da genannt. Dieses hier ist dann ein Beispiel von Mitose und Meiose. So vermehren sich ja die Zellen. Und hier wird dann auch gezeigt, wie Gentechnologie eigentlich funktioniert. Also, indem Gott dem gesamten Leben auf der Welt eigentlich dieselbe Sprache gegeben hat, hat er die Möglichkeiten überhaupt zur Gentechnologie geschaffen. Er hätte es ganz einfach machen können. Er hätte unterschiedliche Sprachen entwickeln können in der Genetik und dann gäbe es gar keinen Austausch zwischen Erbeigenschaften. Und wenn es keinen Austausch gibt, dann gibt es auch keine Gentechnologie. Gott hat es aber so gemacht, dass in allen lebendigen Wesen gibt es denselben Code. Das heißt, wenn ihr euch noch daran zurückerinnert, es gibt dann diese Basenpaare, 4 verschiedene Basen, Guanin, Cytosin und so weiter. Und aus denen wird die gesamte Sprache des Aufbaus eines Organismus verschlüsselt. Das heißt sozusagen, wir könnten ausdrücken, alle lebendigen Wesen sprechen Deutsch. Und nur weil die alle Deutsch sprechen, tun sie natürlich nicht, aber als Beispiel dafür, deshalb können sie sich verstehen und deshalb kann man Informationen austauschen. Wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen, könnten wir kaum Informationen austauschen. Wir müssen das irgendwie übersetzen. Und das können Pflanzen und Tiere nicht, so ohne weiteres. Deshalb hat Gott allen denselben genetischen Code gegeben und damit die Voraussetzung, dass es auch einen Austausch von Erbinformationen dazwischen gibt. Und es ist nicht nur so, dass er die Möglichkeit für einen Austausch geschaffen hat, er hat das selbst in der Biologie so konstruiert. Vielleicht wisst ihr, was Viren sind. Also manche Leute reden dann davon, jetzt habe ich mir ein Virus eingefangen, meistens nicht nur einer, sondern das sind gleich Tausende, die sich im Körper einnisten und hemmungslos vermehren. Und diese Viren sind eben so ganz gemeine Sachen. Diese Viren, man weiß gar nicht genau, sind die eigentlich lebendig oder nicht? Ihr sagt jetzt, in meinem Körper sind die dann ganz lebendig, wenn ich krank bin? Ja, aber es gibt eben auch Viren, die nehmen so kristalline Form an, die sehen dann so aus wie kleine Kristalle. Und da können sie Jahrhunderte überleben und irgendwann, wenn dann wieder die geeigneten Lebensbedingungen kommen, dann tauen die auf und bewegen sich wieder. Also da weiß man nicht ganz genau, sind es jetzt Kristalle, sind es lebendig? Ganz interessante Sachen in der Biologie. Wir sind natürlich froh, wenn wir sie los sind. Viren sind ja insbesondere auch diese Krankheit, die Lungenkrankheit SARS, eben die dort in Ostasien verbreitet ist, aber auch manche Grippe, Viren gibt es, die uns dann krank machen. Diese Viren betreiben nämlich Gentechnologie. Auch AIDS ist ja ein Virus. Und was machen diese Viren? Die schleusen sich in eine Wirtszelle ein, die bringen ihre Erbinformation, bauen sie in die Erbinformation der Wirtszelle ein und dann produziert diese Wirtszelle immer weiter neue Viren. Also stellen wir uns vor, jede einzelne Zelle des Menschen ist eine Art Fabrik. Und diese Fabrik stellt immer bestimmte neue Stoffe her. Welche Stoffe sie herstellt, das steht in der Erbinformation drin. Und jetzt kommt da ein Virus, der bohrt die Zelle an, schickt die Erbinformation, die er hat, rein, dann wird die Erbinformation des Menschen jetzt aufgeschnitten, dann wird die fremde Erbinformation eingefügt und die Zelle merkt das gar nicht und produziert jetzt zusätzlich neben ihren bisherigen Aufgaben auch gleichzeitig noch neue Viren. So ist das beispielsweise mit dem AIDS-Virus, nicht? Der benutzt menschliche Zellen, um neue AIDS-Viren herzustellen. Das ist möglich und da sehen wir, in der Natur hat Gott schon selbst diese Art von Möglichkeit eingebaut. Das heißt, Tiere, diese Viren, wenn wir sie Tiere nennen können oder Lebewesen nennen können, die betreiben Gentechnologie und Viren sind von Gott geschaffen und auch ihre Lebensweise ist von Gott geschaffen, sonst könnten sie nämlich gar nicht leben, wenn sie sowas nicht machen. Und da merken wir auch hier, Gott benutzt es selbst, Gott legt es in die Natur hinein und insofern könnten wir sagen, zumindest ganz verboten kann es nicht sein, sonst würde sich Gott dessen nicht bedienen. Es sind nicht nur die Viren, diese Viren benutzt man heute unter anderem auch in der Gentechnologie als sogenannte Vektoren. Das ist eine komplizierte Sache jetzt, ne? Also wenn man eine Erbeigenschaft von einer Zelle in die andere hineinbekommen will, dann benutzt man gerne ein Virus, man pflanzt diese Erbeigenschaften im Virus ein, weiß jetzt, der Virus bringt die in die Zelle und dann kann man das einfacher machen, als wenn man die Zelle aufschneidet, die Erbinformation aufschneidet und dann selbst die Erbinformation da reinbringt. Das ist ein Vektor, also dafür benutzt man auch diese Viren. Dann gibt es auch noch solche schönen Sachen wie gemäßigte Phagen. Phagen, jetzt fragt ihr euch, was das für Dinger sind. Also auch diese Phagen, insbesondere die Lambda-Phagen, die machen nämlich was ganz Ähnliches. Die tauschen auch Erbinformationen mit Wirtszellen aus, mit denen sie sich verbinden. Aber das lasse ich hier einmal beiseite, wen das näher interessiert. Ich kann euch dann auch noch ausführlichere Informationen darüber geben. Es gibt auch noch Bakterien, wie zum Beispiel der Agrobacter tumefaciensis. Ja, ganz interessant, ne? Also der Name schon allein. Da merkt man, in der Vergangenheit mussten alle Leute Latein lernen, ohne das hätte man ja kein Wort verstanden, was das eigentlich heißt. Also jedenfalls dieser Bakterium, der setzt sich an zwei keimblätterige Pflanzen an und bildet das sogenannte Wurzelhalsgallentumore. Also, ich will jetzt nicht erklären, was zwei keimblätterige Pflanzen sind und was Wurzelhalsgallentumore sind, aber ihr kennt das vielleicht, also generell, da gibt es eine Pflanze, also nicht nur bei Tieren, da geht das Bakterium rein und jetzt bildet die Pflanze etwas, was sie eigentlich nicht bilden würde, weil dieses Bakterium der fremde Erbinformationen reinbildet und von diesen Wurzel-, Gallen-, Hals-, Tumoren da, nicht Tumoren, doch Tumore, ja Tumore, da lebt dann wiederum das Bakterium, also die produzieren etwas, von dem das Bakterium lebt, ne? Also Stoffe. Und da merken wir auch da, Gott benutzt das. Jetzt haben wir also mehrere Argumente, wo wir sagen können, ja, so ganz uns dagegen stellen, das geht nicht. Zumindest müssen wir sagen, es wird von Gott toleriert. Wenn wir uns heute umschauen bei der Gentechnologie, merken wir, das ist eine relativ junge Sache, dass man überhaupt darüber diskutiert. Und deshalb gibt es auch noch relativ wenig christliche Stellungnahmen dazu. Ihr könnt lange vergeblich suchen, wo einmal etwas ausführlichere Stellungnahmen von Christen sind. Eigentlich die einzige etwas umfangreichere, gute, die es dazu gibt. Und die ist von dem Ulrich Eilbach, der hat ein Buch darüber geschrieben, über Gentechnologie. Das ist relativ ausführlich und relativ gut. Sonst gibt es kaum etwas, höchstens mal so kurze Artikel, kleinere Zusammenfassungen, eben nicht so viel. Und da fühle ich mich dann nochmal herausgefordert, mal selbst etwas zu schreiben, ne? Aber heute Abend nicht mehr. Nun, jedenfalls, wenn wir uns in der Gentechnologie umschauen, das Besondere, was es dabei gibt, ist, dass uns da alle möglichen Heilsversprechen gegeben werden. Also wir können hier gerade mal sammeln. Was habt ihr so in den letzten Jahren alles gehört, was durch die Gentechnologie verändert werden soll? Genau, keine Krankheiten mehr. Jetzt können wir das noch aufzählen, welche Krankheiten alle bekämpft werden. Aber wenn wir die alle zusammenzählen, dann können wir fast dazu kommen, fast jede Krankheit hofft man durch Gentechnologie beseitigen zu können. Natürlich geht das angefangen von Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um die häufigsten Todesursachen zu nennen, bis natürlich zu allen anderen möglichen Krankheiten auch. Also alle Krankheiten, das ist ja schon einmal ein riesiges Versprechen. Nicht? Muss man sagen, wenn das eingelöst werden würde, das wäre ja fantastisch. Vielleicht, vielleicht auch nicht, darüber könnte man jetzt auch diskutieren, aber erstmal klingt das ja sehr gut. Was gibt es noch, was da versprochen wird? Längeres Leben als Versprechen, ganz genau. Was noch? Was genau bei der Ernährung? Genau, mehr Ertrag. Jetzt also bei dem, was wir essen, mehr Ertrag. Plötzlich ein Getreidehalm, der hat doppelt oder dreimal so viel Ertrag. Also das hofft man dabei, arbeitet auch daran. Also mehr Ertrag. Was noch? Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Landwirtschaft. Resistent müssen wir kurz erklären. Resistent bedeutet unanfällig. Unanfällig gegen Schädlinge meistens oder gegen Spritzmittel. Es gibt manche Spritzmittel, die sind so aggressiv, da geht dann auch das Getreide bei ein. Also will man das Getreide so züchten, ja. Also will man das Getreide so züchten, dass ihm das Spritzmittel nichts mehr ausmacht. Und dann kann man das scharfe Mittel darüber spritzen, dann geht alles andere ein, nur das Getreide bleibt stehen. Das ist dann auch resistent oder eben resistent gegen Schädlinge. Also das heißt, gegen meinetwegen irgendwelche Käfer, die das Getreide auffressen oder die Kartoffeln anknabbern, da will ich ein Gift reinbringen, was möglicherweise dann die Kartoffel selbst produziert und dann ist die ungenießbar für einen Käfer, nicht? Oder ungenießbar für irgendeine Fliege, die da ihre Eier reinlegen will. Das ist also resistent sein. Also man will auch die Gentechnologie benutzen, um Pflanzen resistent zu machen. Wofür soll die Gentechnologie noch herhalten? Ja, genau, das müssen wir uns noch ein bisschen erklären, auf der Zunge zergehen lassen, was das mit dem Klonen ist und wofür das überhaupt gut ist. Das hat ja sehr viel Aufsehen erregt durch zwei Meldungen in den letzten Jahren. Einmal war es das Schaf Dolly, als nämlich das erste Mal, zumindest wird das so gesagt, das erste Mal ein Tier offiziell geklont war. Das war allerdings nicht das erste Mal, stand nur in der Presse, weil es eben das erste Mal ein höheres Säugetier gewesen war. Man hatte schon lange 10 Jahre vorher geklont, aber also Klonen hat jetzt nichts mit Zirkus zu tun und so, sondern Klon hat eben damit zu tun, dass man ein identisches Lebewesen herstellt. Also das heißt, ein genetisch identisches Lebewesen. Genetisch identisch bedeutet allerdings auch, dass es nicht genau das gleiche Lebewesen ist. Also vor anderthalb Jahren hatte ich dann in der Zeitung gelesen, dass Saddam Hussein auch einige eingeladen hat, einige Gentechnologen. Er wollte nämlich gerne einige Klons von sich selbst herstellen. Ich meine, ob er das zwischenzeitlich immer noch tut, weiß ich nicht. Vielleicht ist das dann irgendwo so, dann ist der CIA froh, hat er Saddam Hussein festgenommen und dann sagt er, Edge, das war ich gar nicht, das war nur mein Klon, nicht? Oder so. Oder dann sind da plötzlich 10 Saddam Husseins und sie wissen nicht, welchen sollen sie festnehmen von denen, weil die alle gleich aussehen. Also er hat jedenfalls die Idee gehabt, er wollte sich selbst klonen lassen. Stellt euch mal den Schreck vor, kommen die amerikanischen Streitkräfte in den Irak und da steht eine ganze Armee von Saddam Husseins gegenüber, nicht? Wäre nun auch erschreckend gewesen. Aber so weit ist es ja zum Glück nicht gekommen, das wurde vorher abgebrochen, das Experiment. Aber es gibt möglicherweise auch einige andere Spinner, die so etwas vorhaben, also solche Ideen vorhaben. Es gibt ja auch einige, die wollen gerne jeden Menschen klonen lassen und der wird dann irgendwo aus Ersatzteillage eingefroren oder aufgehoben und wenn du mal ein neues Herz brauchst, dann hat man keine Probleme mehr mit Herztransplantation, dann wird das nämlich nicht abgestoßen, dann nimmst du diesen Menschen, der deiner Tiefkühltruhe ist, taust den auf, schneidest ihm das Herz raus, das ist ja kein richtiger Mensch, ist ja nur dein Ersatzteillager, pflanzt dir das ein, kein Problem, kannst du weiterleben. Keine Arteriosklerose darin, das Herz ist noch ganz sauber, wurde nicht gebraucht und so, ne? Also von daher, davon träumen einige. Dafür ist ein Klon wichtig, denn dann muss ich ja ein Lebewesen haben, was genau identisch ist mit meinen Genen. Sonst wisst ihr ja, stößt das ab. Dann wird das Organ abgestoßen. Und das kann man heute nur durch sehr starke Medikamentengaben unterdrücken, dass der Körper und sein Immunsystem unterdrückt wird. Sonst würde er den Organismus abstoßen und kaputt machen. Also auch das wird uns versprochen durch die Gentechnologie. Ja, Klon. Ach ja, jetzt wäre die Frage, erstmal bei Klon, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Wofür macht man das sonst noch so? Also Klon hat auch den Vorteil, zum Beispiel bei der Züchtung, dann muss ich ja immer wieder neu züchten. Bei einem Klon könnte ich das so machen, ich habe jetzt ein identisches, meinetwegen, ich habe eine Kuh, die bisschen besonders viel Milch. Wenn ich die jetzt züchte mit einer anderen Kreuze, dann kann das immer, die Eigenschaft immer noch schwächer werden. Wenn ich jetzt einen Klon herstellen könnte, dann hätte ich genetisch genau die identische Kuh, die genauso viel Milch bringt. Allerdings dürfen wir nicht den Eindruck haben, das sei jetzt wirklich das identische Lebewesen. Sondern das ist natürlich ein anderes Lebewesen. Wenn ich mich jetzt klonen lassen würde, dann würde mein Klon so aussehen wie ich in einem entsprechenden Alter, allerdings erst, Wobei auch da gibt es noch Probleme, die hört man meistens in der Zeitung nicht. Beispielsweise diese Schaf-Dolly altert etwa doppelt so schnell wie ein normales Schaf. Das ist so ein Nebeneffekt. Man weiß gar nicht ganz genau, warum. Woran liegt das? Welchen Fehler hat man da gemacht? Aber das sind so Nebeneffekte bei der Gentechnologie, über die wird dann immer geschwiegen. Nicht? Also die großen Heldentaten, die werden genannt, aber die anderen werden verschwiegen. Und aber ein anderes Problem ist noch, der Mensch ist ja nicht nur seine Genetik. Ich hoffe, dass wir das einsehen, als Christen sowieso nicht, weil wir davon ausgehen, dass Gott unser Leben prägt, Gott unser Leben verändert. Und wenn ihr einmal seht, wie sehr ist euer Leben geprägt, beispielsweise durch eure Erfahrungen, die ihr gesammelt habt, durch eure Erinnerungen, durch eure Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die beeinflussen das Leben ja sehr stark mit. Es ist nicht nur die Genetik. Das seht ihr beispielsweise bei eineigen Zwillingen. Eineige Zwillinge sind eigentlich Klone Gottes, könnten wir jetzt sagen. Also Gott hat da geklont, denn die eineigen Zwillinge haben ja genau das identische Erbgut. Die zweieigen haben unterschiedliches, die eineigen haben genau das identische. Das sind ja diese schönen Fotos, die sehen sich dann genau gleich aus. Und wenn die noch gleich angezogen sind, sieht das genau gleich aus. Aber die tun ja nicht genau dasselbe. Die heiraten nicht unbedingt dieselbe Person, die lernen nicht unbedingt denselben Beruf. Das heißt, die sind ja trotzdem unterschiedliche Menschen, obwohl sie möglicherweise sogar in derselben Familie noch aufwachsen. Und da merken wir, der Mensch ist nicht nur das Ergebnis seiner Gene. Das will uns ja die Gentechnologie manchmal weismachen. Sie könnte den Menschen reduplizieren, das kann sie ja gar nicht. Sondern sie können nur einen vom Erbgut gleichen Menschen herstellen, aber nicht einen, der wirklich gleich ist. Da gehören viele andere Sachen dazu. Das ist also ein Irrtum des Klons. Klon heißt nicht, denselben Menschen zu machen. Ja, und Klonen hat auch noch Aufmerksamkeit erregt durch solche Sachen zum Beispiel hier. Eine Zeitungsmeldung, Gentechnologie, erster geklonter Embryo, das Beweisfoto. Hier aus der Berliner Zeitung ein Foto des ersten geklonten Embryos, menschlichen Embryos. Der wurde allerdings wenige Tage nach der Züchtung dann vernichtet, nach ein paar Tagen, weil das ja noch nicht offiziell erlaubt gewesen war, das herzustellen, hier aus den USA. Das, woran ihr euch vielleicht auch erinnert, ist dann diese Sekte, die Raelianer, die haben dann ja vor einigen Wochen auf sich aufmerksam gemacht, indem sie gesagt haben, sie haben das erste Baby geklont und das sei auch geboren worden. Bis heute haben sie allerdings den Beweis nicht erbringen können. Das war vielleicht auch nur Publicity-Show, weil die verdienen eine ganze Menge Geld damit mit ihrem Unternehmen, dass die Leute da viel Geld spenden und geben, damit sie einmal sich selbst oder ihre Kinder klonen können. Nun, das ist also der Klon und da wurde man auch noch darauf aufmerksam. Was verspricht uns die Gentechnologie noch? Ja, so drücken die das meistens nicht aus. Das klingt ja negativ eher. Positiv, wie kann man das positiv ausdrücken? Ja, positiv würde man sagen, vielleicht Verbesserung des menschlichen Erbguts oder so. Ja, oder das klingt auch gut, genau. Optimierung des menschlichen Erbguts. So wird das dann verkauft. Und dabei kann dann beispielsweise so etwas herauskommen, nicht? Also, hier, könnt ihr das lesen, da. Wir haben uns bei dieser Neuentwicklung speziell an den Erfordernissen der Bildschirmarbeit orientiert. Also hier ein Embryo, schon mit krummen Rücken, 10 Finger an jeder Hand, ne, um dann möglichst schnell tippen zu können und viereckige Augen gleich eingerichtet auf dem Bildschirm, um da alles mitzubekommen. Das wäre ja ungefähr der Traum, nicht? Der Traum mancher Genforscher, hier vielleicht etwas ironisch dargestellt, aber es gibt einige Leute, die wollen meinetwegen den idealen Soldaten. Möglichst viel Muskeln und wenig Hirn, dass er einfach zuschlägt, ohne sich viel Gedanken darüber zu machen. Na gut, bei der modernen Waffentechnik, da braucht er auch ein bisschen Hirn, sonst kann er sie nicht verstehen und nicht einsetzen. Aber sagen wir mal, einer, der kein Gewissen mehr hat, der sich keine Gewissensbisse mehr macht, wenn man das züchten könnte, ne, dann überlegt er nicht viel und tötet einfach, wenn man ihm das sagt. Wäre ja ideal. Oder vielleicht irgendwie so wie in Schöner neuer Wild von Alois Huxley. Ne? Habt ihr vielleicht das Buch mal mit Schrecken gelesen? Da wird dann ja so etwas vorgestellt, wo Menschen gezüchtet werden, je nachdem, wo sie in der Wirtschaft oder in der Öffentlichkeit eingesetzt werden können. Davon träumen manche Menschen. Es gab ja vor einigen Monaten einen Aufsatz, den hat der Peter Sloterdijk, ein bekannter deutscher Philosoph, geschrieben. Da hat er geschrieben, der Menschenpark. Und darin schreibt er davon, dass es in absehbarer Zeit dazu kommen wird, dass man den Menschen züchten wird, so wie er den momentanen Gegebenheiten oder Forderungen der Gesellschaft entsprechen soll. Das ist etwas, was man vorhat. Und wir dürfen uns keine Illusion hingeben, das wird auch kommen. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, wird man diese Technologie einsetzen und wird den Menschen so gestalten, wie man ihn gerne haben will. Also ein Vorläufer davon ist ja schon diese so hinten auch genannte Selektion, dass man heute beispielsweise sagt, ein behindertes Kind darf abgetrieben werden, selbst bis kurz vor der Geburt. Also wenn ein Kind behindert ist, ist das ein Grund, es zu töten. Ganz zu schweigen von anderen Gründen, die man auch noch nennt. Das ist ja auch eine Art Selektion. Das heißt, wir wollen das Erbgut reinhalten, das hat Hitler auch schon gemacht, hat dann so eine Aktion gehabt, Gnadentod, nicht? Alle die Behinderten umgebracht, damit das Erbgut des deutschen Volkes rein wird. So ähnlich ist das heute auch. Man sagt das nur nicht so national geprägt, sondern man sagt ja, diese armen Kinder, wir können die ja nicht leiden lassen, und das geht so schlimm und also bringen wir sie lieber um, statt dass wir sie leiden lassen. So geht das auch, nicht? Also wenn du jetzt irgendwo auf der Straße eine Oma siehst, die dann nur schwer über die Straße kommt, dann lass sie nicht lange leiden, ne? So, ja. Ja, das wäre doch die Konsequenz davon, oder? Wäre doch die Konsequenz, oder? Das ist ja, oder die armen Arbeitslosen in Deutschland, ne? Die armen Arbeitslosen, die leiden so sehr, dass sie keine Arbeit haben, wenig Geld bekommen und so, und so, ja. Ich meine, da merkt man, wie menschenverachtend die Situation ist, indem wir uns aussuchen, welcher Mensch lebenswert ist oder nicht. Aber ehe ich jetzt zu einer Bewertung komme, wie gesagt, nochmal die große Breite dessen, was uns alles versprochen wird, also Pflanzenzüchtung gegen Krankheiten verschiedenster Art, will man vorgehen, um die auszutauschen. Man will das menschliche Erbgut verbessern, man will auch den Hunger in der gesamten Welt beseitigen. Ganz klar, man sagt sich, wir züchten Pflanzen, die wachsen auch auf Wüstenboden zum Beispiel. Und dann können die Leute auch irgendwo in der Sahara oder in der Sahelzone Getreide anbauen oder sonst irgendwie Pflanzen anbauen, können davon essen. Das sind ja großartige Versprechungen. Es wird gesagt, wir können dann irgendwo in der Tundra Sibiriens Getreide anbauen, weil wir pflanzen denen Eigenschaften ein, die das Gras hat, was dort wächst, was nämlich auch bei Minustemperaturen noch überleben kann, was unser Getreide nicht kann. Möglicherweise so etwas. Also viele verschiedene Arten von großen Versprechungen, die uns gegeben werden. Es soll darüber hinaus auch in der Abfallbeseitigung eingesetzt werden. Gibt es unter anderem auch schon in der Zwischenzeit, dass man Bakterien hat, die beispielsweise Zellulose zersetzen. Und es gibt auch welche, die können Zellulose in Glucose umwandeln. Manchmal ist auch so ein Glucosesirup, den ihr seht, der ja manchmal mal in Lebensmitteln drin ist, der kann auch durch Bakterien, kann auch durch Bakterien aus Zelluloseabfall hergestellt werden, die das eben verwandeln. Man hat also denen das eingebaut, dass sie das zersetzen und dann eben Glucose abgeben. Also Glucose heißt eben so eine Art Zucker. Man setzt sie auch ein in der Abfallbeseitigung, also meinetwegen in einem Klärwerk. Es werden Bakterien zugegeben, die zersetzen dann schneller die organischen Stoffe, die da mit drin sind. Man hat auch diese Sachen schon eingesetzt, beispielsweise zur Bekämpfung von Erdölabfällen. Man hat Bakterien entwickelt oder eben genetisch verändert, die zersetzen Rohöl. Und man hat sie auch schon eingesetzt, allerdings ist das auf dem Meer, wenn da was ausläuft, meistens schwierig, wenn das keine ununterbrochenen Teppiche gibt, denn die Bakterien können ja nicht springen, können auch nicht durchs Wasser schwimmen, also die gehen dann auf einen kleinen Klumpen, zersetzen das, die brauchen auch eine gewisse Zeit dafür, wenn man sie nicht in hoher Intensität ausschüttet, also da ist man sich noch nicht ganz klar darüber, aber die werden eingesetzt, diese Bakterien, allerdings ist man dabei auch ein bisschen vorsichtig, was wir ja alle verstehen, stellt euch mal vor, so ein paar Bakterien kommen bei euch in den Autotank rein, ne? Dann tankt ihr da und tankt und ihr tankt und ihr wundert euch, ne, das geht da immer weiter, immer weiter. Also manchmal habe ich ja den Eindruck bei meinem Auto, ne, dass da so ein paar Bakterien drin sitzen, ja, die man da vergessen hat, wer weiß, was die da treiben. Und also das gibt es aber tatsächlich, diese Bakterien, aber noch nicht im großen Maßstab eingesetzt. Es gibt auch Bakterien, die man für den Bergbau benutzt. Ich meine, so ganz abartige Sachen, auf die kommen wir dann normalerweise gar nicht. Es gibt nämlich Bakterien, die binden bestimmte Metalle, beispielsweise Kupfer an sich. Und jetzt sagt man sich, da wo in einem Berg oder in einer Erdschicht nur relativ wenig Kupfer ist, da lohnt sich das nicht, das Ganze auszubaggern, auszuwaschen und das wenige Kupfer rauszusuchen, sondern dann hat man Versuche damit gemacht, man schüttet oben die Bakterienlösungen drauf, die sickern da durch, die binden diese Kupferteilchen an sich und dann fängt man sie unten wieder im Grundwasser auf und dann muss man sie nur noch dazu bringen, das jetzt auszuspucken, das Kupfer, und dann kann man das sammeln. Natürlich ist das ganz wenig, die haben immer ganz, ganz wenig, weil die ja klein sind, aber eben auch sozusagen das kleine bisschen, nicht, das... wenn man das viel sammelt, dann kommt man auch auf große Mengen. Und da die Bakterien ja sehr billig arbeiten, auch keine Lohnforderungen stellen und so, kann man die natürlich sehr günstig benutzen dafür. Und die vermehren sich ja auch noch rasant. Also von daher wird man in der Zukunft, man plant daran auch Abbau von hochwertigen Metall, wie zum Beispiel Kupfer, mit Bakterien zu, also das damit abzubauen. Das sind also einige Sachen, wo man schon dabei ist, in der Forschungsphase das mit einzusetzen. Und wir merken, es ist nicht ganz unberechtigt, wenn viele Forscher von dem 21. Jahrhundert als Jahrhundert der Gentechnologie sprechen. Man spricht ja vielfach vom 20. Jahrhundert als eben einem Jahrhundert der Entwicklung der Explosion der Nachrichtenkommunikation. Also das heißt Computer, Telefon, Radio, Fernsehen und all so etwas. Also diesen elektronischen Medien, dass die das Leben revolutioniert haben, sie ja auch. Und das erwartet man auch von der Gentechnologie im 21. Jahrhundert. Übrigens ist man auch schon dabei, dann eben biologische Speicherchips zu entwickeln. Also, dass man da organische Strukturen nimmt, beispielsweise Eiweißstrukturen, und auf denen dann Daten speichert, Computerdaten. Das heißt, du kannst dann meinetwegen ein Ei aufschlagen, kommt mal ein Eigelb in den Computer rein, nicht, zack, und dann kannst du wieder neu speichern darauf. Rein theoretisch ist das möglich, weil Gott ja noch eine viel feinere Speichertechnik hat, als sie bisher üblich ist. Nicht? weil Gott eben in dem, beispielsweise nehmt mal eine Zelle eures Körpers und da sind ja wahnsinnig viele Informationen drin, die Gott ganz eng zusammengepackt hat, und wenn man das auch machen könnte oder das zumindest anzapfen könnte, dann hofft man eben noch viel kleinere Computerchips herzustellen, die dann eben biologische und elektronische Dinge verbinden miteinander. Also viele Versprechungen, die wir dabei haben. Viele Versprechungen, denen könnten wir noch weiter nachgehen. Jetzt ist die Frage, wo liegt denn dann das Problem? Das ist doch eigentlich alles toll. Wenn diese Sachen alle erfüllt werden, wir haben den Himmel auf Erden. Das wird super hier. Keine Krankheiten mehr, endlos Leben, alle haben genug zu essen. Wir brauchen nicht mehr arbeiten im Bergwerk oder sonst wo. Der Müll ist auch kein Problem mehr, das bereiten die Bakterien auch auf. Also alles ist die Mikrobiologie, die Gentechnik für gut. Nun, das, was uns zumindest etwas skeptisch machen sollte, ist, dass diese Versprechungen meistens von den Leuten ausgesprochen werden, die auch gleichzeitig an diesen Dingen verdienen. Und das sollte einen etwas skeptisch machen. Weil die Leute, die daran verdienen, die haben ja auch schlecht einen Grund, ihre eigenen Sachen schlecht zu machen. Nicht? Ist ja klar. Also, wenn ihr beispielsweise wissen wollt, wo die Risiken der Kernenergie liegen, dann fragt ihr bestimmt den Betreiber eines Atomkraftwerks. Nicht? Fragt ihr den, gibt es Gefahren bei der Atomkraft? Ich könnte euch sagen, welche Antwort er gibt. Was wird euch für eine Antwort geben? Gar keine, hundertprozentig sicher, da wird nie irgendetwas passieren. Ist ja vollkommen klar, er verdient sein Geld damit. Wenn er jetzt sagen würde, alles gefährlich und passt auf, da werden wir alle bei umkommen, dann würden wir ja sagen, also musst du zumachen, er geht bankrott, alles vorbei. Das ist ja ganz klar. Vor Gericht heißt es ja auch, niemand darf ein Urteil sprechen in eigener Sache. Also das heißt, wenn ich selbst davon betroffen bin, dann soll ich nach Möglichkeit kein Urteil sprechen. Ist schon im römischen Recht, also bei den Römern, ist das schon festgeschrieben, das soll man in keinem Fall tun. Da muss ein Außenstehender sein, der Urteil spricht. Das ist aber das Problem. Denn diese ganzen Heilsversprechen werden uns von den Leuten gesagt, die davon verdienen. Entweder von den großen Pharmaunternehmen, die dadurch natürlich hoffen, Milliarden Umsätze zu machen. Die verkaufen uns das und sagen, habt keine Angst, lasst uns nur freie Hand, lasst uns da machen, was wir wollen und wir versprechen euch den Himmel auf Erden. Aber die machen das natürlich nicht, weil sie es irgendwie wirklich einhalten könnten oder weil das wirklich der Wirklichkeit entspricht, sondern weil sie dadurch Geld verdienen wollen. Das ist ja auch erstmal nicht schlecht, Geld zu verdienen. Die meisten von uns, die irgendwo im Beruf arbeiten, wollen ja dadurch auch Geld verdienen. Vielleicht nicht nur, aber wenn der Arbeitgeber am Ende des Monats kommen würde und würde euch sagen, also jetzt hast du viel Spaß gehabt beim Arbeiten, sei froh, dass du bei mir arbeiten konntest, aber Geld gibt's keins, dann würden wir wahrscheinlich auch sagen, also hier arbeite ich nicht viel länger mehr. Ne? Also wir wollen ja auch Geld verdienen, deshalb wir dürfen den Leuten keinen Vorwurf machen, weder den Pharmaunternehmen noch den Forschern an den Universitäten, dass sie Geld verdienen wollen. Nur wir dürfen nicht die Erwartung haben, dass sie als Spezialisten uns Auskunft geben können, wo die Gefahren und Probleme der Gentechnologie liegen. Das ist übrigens auch noch ein Problem der ganzen Beraterkreise, die beispielsweise in der Bundesrepublik sind. Es gibt ja eine Ethikkommission, die den Bundeskanzler beraten und die auch den Bundestag beraten. Aber wer sitzt da drin? Da sitzen wiederum die Leute drin, die Spezialisten in dem Fall sind, das heißt diejenigen, die ihr Geld damit verdienen. Ja, und dann ist auch kein Wunder, dass sie eben das alles kleinreden, zu sagen, also kein Problem, alles in sicheren Händen, gar keine Schwierigkeit. Das sind entweder die Forscher, wie zum Beispiel dieser Oliver Brüstle, der von sich aufmerksam gemacht hat, der hat ja gedrückt und gesagt, ja, wir brauchen die Stammzellenforschung unbedingt und das muss durchgesetzt werden, hat darum gekämpft. Jetzt hört man nichts mehr davon, was der nun tatsächlich damit macht. Das bekommt auch keiner mit. Und welche Auswirkungen das hat, bekommt auch keiner mit. Aber erstmal, wie gesagt, wir versprechen uns alles, Stammzellenforschung, damit alle möglichen Krankheiten werden dadurch bekämpft und besiegt. Ob das wirklich der Fall ist, wer überprüft das? Die Versprechungen, die uns gemacht werden, werden uns von Menschen gemacht, die selbst davon profitieren. Und das muss uns argwöhnisch machen, das sollten wir nachfragen, kritisch nachfragen. Und auch von Menschen, das sind ja nicht nur die Unternehmen, das ist auch meinetwegen Forscher, so wie der Professor. Was will der? Der will ja nicht in erster Linie so vielen Menschen helfen. Die meisten Professoren an der Universität sind keine in erster Linie menschenliebenden Menschen. Ich meine, die haben nichts gegen uns. Aber was wollen sie als erstes? Sie wollen Forschungsaufträge. Sie wollen Geld für Forschungsaufträge und das bekommen sie nur, wenn sie dafür werben. Davon lebt die Forschung. Sie wollen auch einen Nobelpreis haben. Derjenige, der zuerst ein Kind klont, der ist vielleicht sicher, dass er mal Anwärter auf Nobelpreis ist. Das ist das, was man in der Forschung will. Ich will eine Publikation machen, irgendwie in der Fachwelt anerkannt werden. Dass auf einem Symposium die Leute mir zuklatschen und sagen, das ist ein toller Kerl, der ist ein Vorbild. Irgendwo in einem Geschichtsbuch auftauchen. Vielleicht noch eine höhere Professur bekommen, mit einer höheren Besoldung. Das ist das, was ein Professor an der Universität bewegt. Dass dann nebenbei auch noch ein paar Menschen geholfen wird oder man das Ganze auch noch ausnutzen kann für wirtschaftlichen Erfolg, das ist ja ein guter Nebeneffekt. Aber in erster Linie geht es dann natürlich auch um eigene Interessen, nicht in erster Linie darum, dass nun alle sich um meine Krankheiten kümmern. Das merkt ihr auch schon schnell, denn diese Professoren forschen meistens nur an Krankheiten, an denen möglichst viele Menschen leiden. Nicht unbedingt, weil man sagen kann, ja, das sind ja die dringendsten, denn da arbeiten ja schon viele, viele andere dran. Nur, das liegt daran, weil an denen lässt sich Geld verdienen. denn an einer Krankheit, an der nur 10.000 Menschen in Deutschland leiden, da kann man ja kein Geld verdienen. Es sind ja höchstens 10.000 Leute, die das kaufen im Höchstfall. Also das lohnt sich nicht. An den Krankheiten, an denen viele leiden, da kann man gut Forschungsgelder investieren, denn da kann man ja auch hinterher viel Geld verdienen. Da merken wir schon ganz einfach, es geht nicht darum, wirklich den Menschen zu helfen. Das könnte man ja sagen, gut, 10 arbeiten an denen, wo viele leiden und 2 arbeiten an denen, wo wenige leiden. Macht man nicht. Und an denen, wo wenige leiden, kümmert sich keiner drum. Interessiert auch nicht. Also da merken wir schon, das Ganze ist problematisch. Wir müssen auch diese Heilsversprechen kritisch betrachten, insofern, wenn wir das mal vergleichen. Ich habe mir neulich auf dem Flohmarkt ein Buch gekauft. Das war so eine Zeitschrift, fand ich ja ganz interessant, ist herausgekommen 1968. Und da stand vorne drauf, 1998. Also wie wird das Leben in 30 Jahren aussehen? War in dem Heft vorgestellt worden. Und da waren ja tolle Sachen drin. Also weil wieder die Leute angezogen waren, in welchen Häusern sie wohnen, wie sie ihren Alltag verbringen, fantastisch. Aber von diesen Erwartungen hat sich so gut wie keine erfüllt. Und das sollte uns auch skeptisch machen. Denn große Versprechungen seitens von Wirtschaft und Unternehmen, die gab es immer. Aber ob die sich tatsächlich erfüllt haben, das ist eine andere Sache. Beispielsweise stand darin, dass in 1998 wird der Mars und der Jupiter kolonisiert sein und man wird regelmäßigen Verkehr haben zwischen diesen Planeten und Urlaub auf dem Mond machen können und solche Sachen. Was, seid ihr schon mal auf dem Mond gewesen? Oder dann steht da beispielsweise drin, aufgrund des dichten Verkehrs in den Städten werden die meisten Häuser auf dem Dach einen Hubschrauberlandeplatz haben. Die meisten Leute werden sich im Jahr 1998 in der Luft fortbewegen in den großen Städten. Oder dann stand da beispielsweise drin, dass eben aufgrund der modernen Entwicklungen wird im Jahr 1998 jedes Haus in seinem Keller ein kleines Atomkraftwerk stehen haben. Damit wird geheizt und warm Wasser gemacht und so weiter. Ja, damals war beim Überschwang der Atomtechnologie. Alles wird dadurch gelöst. Man hat auch gesagt, es wird keine Auspuffabgase geben, denn die Autos, die es noch gibt außerhalb der Städte, die werden auch mit Atomkraft laufen. Man hat das ja so in den 50er, 60er Jahren angefangen, indem man dann erstmal Schiffe mit Atomreaktoren bestückt hat, U-Boote damit bestückt hat, und das sollte einmal weitergehen, bis man auch Autos und was weiß ich nicht alles auch so mit Atomkraft bestückt. Und dann waren da viele, viele andere Sachen, wie die Welt nun aussehen wird. Natürlich, man isst nur noch so Astronautennahrung, nicht aus der Tube und so etwas in unserer Zeit. Ja, die haben den Trend noch nicht gesehen zur Bio-Nahrung oder sowas. Nicht? Hier alles soll natürlich sein damals. Und da merkt man, solche Überlegungen von Forschern und Wissenschaftlern, die können vollkommen daneben gehen. Die können vollkommen anders auflaufen. Man hat gar keine Probleme in der Atomtechnologie gesehen in den 60er, 70er Jahren. Heute sieht man die Probleme. Es wird noch genauso den Super-GAU der Gentechnologie geben. Nur der kann wesentlich weitere Auswirkungen haben als der der Atomtechnologie. Denn da gibt es ja zahlreiche Spielfilme von, so Outbreak, nicht, mit dem Dustin Hoffmann, wenn da so ein paar Bakterien, die wild geworden sind, sich freimachen und plötzlich die halbe Menschheit daran stirbt. Und rein theoretisch ist das ja möglich. Und das ist ja das Verrückte, dass viele große Industrieländer, England unter anderem, auch die USA, haben Labors, in denen sie biologische Waffen, Massenvernichtungswaffen entwickeln. Die nennen das natürlich alle nicht so, sondern die sagen dann, wir brauchen die, weil die anderen entwickeln die Waffen und wir müssen auf dem Laufenden sein, damit wir die bekämpfen können. So nennt man das offiziell, aber dafür will man natürlich selbst erstmal die gefährlichen entwickeln, damit man sie hinterher untersuchen kann. Und man lagert die erstmal ein, weil wenn die zu anfangen, dann wollen wir natürlich auch damit zurückschlagen können. Also so rechtfertigt man das, ohne dabei davon zu wissen, welche großen Risiken das beinhaltet. Also man setzt die bisher noch nicht ein, weil man keine Gegenmittel hat. Also jetzt mache ich irgendeinen gefährlichen Grippevirus, an dem ihr alle sterbt, und den streue ich dann aus, das wäre die geniale Waffe. Ihr braucht nicht viel Geld, das lässt man billig herstellen. Alle Infrastruktur bleibt bestehen, nichts wird kaputt geschossen, ihr müsst nichts mehr aufbauen. So, das Geld bleibt noch da, alles. Nur die Menschen und vielleicht ein paar Tiere sterben noch dabei und hinterher könnt ihr da reingehen. Großes Problem ist nur, wir müssen Gegenmittel haben, damit wir nicht auch krank werden, sonst sterben wir nämlich auch alle. Und das hat man natürlich noch nicht, aber wahrscheinlich werden einige Militärs dann einmal so blöd sein, wenn sie solch ein Mittel haben, das auch einzusetzen, ohne daran zu denken, dass eben Bakterien oder Viren nicht so sind wie irgendwelche Gase oder Sprengstoffe, die können sich nicht verändern. Und sobald sie sich verändern, dann wirkt das Gegenmittel nicht mehr. Denk mal an AIDS. Erstmal gab es einen Stamm von AIDS, jetzt gibt es schon mehrere Stämme von AIDS und die Mittel wirken nicht gegen alle. Weil Viren verändern sich und plötzlich wirkt das Mittel nicht mehr, was ich habe. Also hier große Gefahren, die wir da auf uns zukommen sehen, wo wir einfach sagen müssen, beispielsweise biologische Kriegsführung ist für Christen nicht erlaubt. Warum? Weil das Risiko, was wir damit eingehen, für einen Menschen nicht zu tragen ist. Das Risiko wäre, dass ein Großteil der Menschheit dabei sterben würde. Und das Risiko können wir nicht eingehen. Wir haben nicht die Verantwortung über das Leben von Millionen von Menschen, die dabei umkommen können. Also wenn wir schon Probleme haben beim herkömmlichen Krieg, wo vielleicht ein paar tausend Menschen sterben oder ein paar Millionen, und dabei ethische Probleme haben, hoffentlich ethische Probleme haben, dann sollten wir das bei einem, wo Großteile der Menschheit draufgehen können, natürlich noch mehr haben. Wo sind nun weitere Probleme der Gentechnologie? Vielleicht möchte ich erst einmal einige von euch hören. Welche seht ihr denn da noch? Sonst helfe ich euch dabei, Probleme der Gentechnologie zu lösen. Also ein Problem ist beispielsweise, dass der Mensch die Natur nur nach seinen Interessen verändert und dabei das Große und Ganze nicht im Blick hat. Und da war der Mensch in der Vergangenheit schon immer dumm genug und hat in der Zwischenzeit nicht viel dazu gelernt. Das war beispielsweise so, als Australien erobert worden ist. Da hat man sich gesagt, also Australien ist ja so langweilig, die englischen Jäger, die wollten gerne ein paar Hasen zum Jagen haben. Also haben sie Kaninchenhasen ausgesetzt. Bis heute ist das eine riesige Plage in Australien, weil es keine natürlichen Feinde des Hasen in Australien gibt. Überall sind die, fressen alles auf, werden massenhaft umgebracht, aber vermehren sich trotzdem. Ja, wie die Kaninchen, echt? Ja. Und da merkt man, der Mensch denkt, die Natur verändern zu können nach seinen Maßgaben. Und es kommt vollkommen falsch heraus dabei. Anderes Beispiel ist, in Ostasien gibt es eine Tang-Art, also so Tang, der dort wächst. Und den fand man besonders schön. Der wurde dann insbesondere in den USA, auch in Kanada, verkauft. Den hat man dann in Aquarien und Teiche ausgesetzt, bis man festgestellt hat, dass dieser Tang endlos wächst und sich nicht mehr eindämmen lässt und durch das Wasser sich noch verbreitet und dann alles zuwächst. Man hat mich nicht darauf geachtet, dass es in Ostasien bestimmte Fische gibt, die diesen Tang fressen. Die gibt es aber in Nordamerika nicht. Was passiert? Das wächst und wächst und frisst niemand mehr. Da merken wir schon, ohne gentechnische Forschung, allein nur, indem man bestimmte Dinge nicht beachtet hat, wie die Natur funktioniert, bringt man sie durcheinander und bringt damit das Gleichgewicht, das Gott in die Natur hineingelegt hat, durcheinander. Und das sollte uns vorsichtig sein lassen, wenn wir zu schnell auf solche Versprechungen der Forschung hereinfallen. In der Gentechnologie hat man das auch schon angewandt. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr ab und zu mal gerne Lachs esst. Also wenn ihr Lachs kauft, schätze ich mal, die meisten von euch, die werden das im Aldi oder Lidl oder sonst wo irgendwo kaufen, weil das da ziemlich günstig ist. Also da kostet der Lachs nicht so viel. Und warum kostet der nicht so viel? Weil allen Lachs, den wir heute essen, der ist gentechnologisch verändert. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, euch wachsen nicht plötzlich Geschwüre dadurch. Nein, gentechnologisch verändert einfach nur so, man hat ihm ein besonderes Wachstumsgen eingesetzt, so wächst der gegenwärtige Lachs etwa ist 15 Mal so groß, wie er in der normalen Natur wäre. Was ist das Ergebnis aber? Das Ergebnis ist, dass das normale Ökogleichgewicht natürlich vollkommen durcheinander gebracht ist. Stellt euch mal vor, das sind jetzt die normalen Fische, die sich vorher von Lachsen ernährt haben. Die riechen jetzt in der Nähe einen Lachs, sperren schon das Maul auf und dann kommt der Lachs, der plötzlich nicht so groß ist, wie er eigentlich ist, sondern 15 Mal so groß und schnapp ist der Fisch weg. Und das heißt natürlich, dass der keine natürlichen Feinde mehr hat in seiner Umgebung. Und wenn die frei werden, dass sie dann das gesamte ökologische Gleichgewicht durcheinander bringen, weil der Mensch halt gerne billigen Lachs haben will. Ich meine nicht dagegen, dass ihr ihn jetzt nicht mehr kaufen dürft oder so, sondern nur noch nach Kanada zum Wildlachs fangen gehen sollt. Aber wir merken, das ist ein Problem, das ist ein Risiko, wenn der Mensch nur nach seinen Überlegungen die Welt verändert. Und den Menschen nach seinen Überlegungen zu verändern, dazu gehört ja auch diese Eugenik. Oder auch dann die Euthanasie im weiteren Maße. Eugenik heißt ja, ich versuche den Menschen umzubauen, wie ich ihn gerne haben will. Beispielsweise wird das dafür eingesetzt, in Holland gab es einige Fälle, bis es verboten worden war, in China ist das auch weit verbreitet, dass eben das Geschlecht des Kindes mitbestimmt wird. Ich will gerne einen Jungen haben, wenn ich mit einem Mädchen schwanger bin, zack, weg, tot. Das kann man ja durch Gentechnologie auch feststellen, indem ich eine Genanalyse mache, feststelle, welches Geschlecht hat das Kind und das dadurch aussuche. Das ist eine Sache, in der man das aktiv einsetzt. Bewusst will man das auch noch einsetzen, indem man nicht nur sieht, will ich das überleben lassen oder nicht, sondern indem ich ein Kind gestalte nach meinen Maßvorgaben. Was wird wohl das Ergebnis davon sein? Ganz genau. Die Vielfalt wird weg sein, können wir sagen, macht ja nicht so viel aus. Aber stellt euch das mal vor, ihr seid Lehrer in einer Klasse. Und jetzt heißen die Mädchen nicht nur alle Claudia, weil Claudia Schiffer gerade ein schönes Ideal in ist, sondern die sehen auch noch alle so aus. Was macht ihr dann? Und dann kommt ein junger Mann und will sich eine Braut für sein Leben suchen, und dann sagt er, die und die, die sehen alle gleich aus. Das wäre problematisch irgendwie, nicht? Ja gut, jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber die sind ja alle so schön, also kommt es gar nicht drauf an. Aber was macht ihr, wenn das Schönheitsideal sich ändert? Plötzlich sind die alle aus dem Rennen. Keine bekommt mehr einen Mann, kein Mann bekommt mehr eine Frau, Schönheitsideal hat sich geändert. Jetzt müssen die gentechnologisch alle umgepolt werden. Ja, denkt euch doch nur mal daran, da gab es doch so, ich weiß nicht, war das 60er Jahre, ein Schönheitsmodell namens Twiggy, nicht? Erinnert euch noch, vorne platt und hinten platt und dürr und so, nicht? Das als Schönheitsideal. Und stellt euch mal vor, die Eltern, die damals gedacht haben, super, meine Kinder sollen alle wie Twiggy aussehen. Und jetzt werden die armen Kinder geboren, sehen alle gleich aus. Man könnte nicht mehr unterscheiden, Mann oder Frau, nicht? Dann sehen ja alle gleich aus. Und dann werden die jetzt groß, müssen ihr Leben lang so leben, alle erstmal gleich langweilig in der Umgebung und plötzlich das Schönheitsideal ändert sich. Jetzt ist ein bisschen mehr Brust und ein bisschen mehr, was weiß ich, vielleicht gefordert und plötzlich sind die alle out. Was macht man denn dann? Und da merken wir, wenn der Mensch den Menschen verändert, dann tut er das nur nach seinen kurzfristigen, der momentanen Mode unterworfenen Maßstäben und die sind natürlich nicht diejenigen, die langfristig für das Überleben der Menschen und für den Ausgleich der Menschen untereinander wichtig sind. Gerade die Vielfalt, die Gott in die Welt hineingelegt hat, und die hat er ja bewusst reingelegt. Er hat ja bewusst die Menschen nicht alle gleich gemacht. Wir sehen das in den Berichten, wo Paulus darüber spricht, die vielen Eigenschaften, die es in der Gemeinde gibt, die einander ergänzen und die alle wichtig sind für die Gemeinde. Auch wenn wir bestimmte mehr herausheben und dazu tendieren, andere mehr in den Hintergrund zu stellen. Aber Gott sagt, Jesus sagt, alle sind wichtig. Wir müssen sie nur erkennen und fördern. Und da merken wir, was der Mensch tut, in der Landwirtschaft schon, Monokultur, alles gleich. Das muss schön gleich sein, da kann man es gut verarbeiten, hat immer dieselbe Qualität und so, genauso bei Menschen auch. Alles gleich bemessbar, das ist ja das Ideal. Aber wir merken, das entspricht nicht dem Ideal Gottes und wir können auch merken, das entspricht nicht dem Ideal der Natur. Das große Problem der Monokulturen ist eben, sobald eine Krankheit auftritt, dann sterben alle. Sobald da irgendein Gendefekt auftritt, sind alle tot. Das war beispielsweise so, bei der im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine Kartoffelfäule in Irland. Das hat dazu geführt, dass Tausende verhungert sind und dass es riesige Auswanderungswellen in die USA gab. Das waren also viele, nicht, die sind von Irland dann aus in die USA ausgewandert. Warum lag das? Man hatte nur noch eine Sorte. Diese Sorte hatte Kartoffelfäule und die hat sich dann in allen ausgebreitet und alle verfault. Das heißt, hätte man jetzt verschiedene Sorten, hätte man einfach sagen können, auf dem Acker da verfaulen sie, auf dem Acker bleiben sie bestehen. Oder man hatte das Ähnliches in Frankreich. Wusst ihr übrigens, dass es keine französischen Weine mehr gibt? Fragt ihr jetzt wahrscheinlich, wie ist denn das? Was meinte Michael jetzt wieder damit? Ja, ich will euch wieder aufs Glatteis führen dabei ein bisschen. Das hängt damit zusammen. Es gab nicht ebenfalls im 19. Jahrhundert eine Weinkrankheit. Das waren so Bakterien, die haben die angefressen, da sind die alle eingegangen. Und die haben sich insbesondere in Frankreich ausgebreitet, sodass fast kein Weinberg mehr übrig geblieben war. Und was hat man gemacht? Man hat welche aus den USA importiert, die nämlich mit wildem Wein gekreuzt waren und deshalb neues Erbgut gehabt haben, was eben resistent war, was widerstandsfähig war gegen diesen Schädling. Und die hat man zurückgeholt und die hat man dann angepflanzt. Und naja, also heute gibt es ja wieder welchen aus Frankreich, aber der ist nicht ursprünglich aus Frankreich, sondern das sind dann zum größten Teil welche, die reimportiert worden sind, eben aus den USA. Ein anderes Beispiel, neulich hatte ich darüber gelesen, es gibt bei Schafen, die man züchtet, gibt es insbesondere in Australien welche, die haben so Parasiten im Magen, die setzen sich da fest und trinken pro Tag etwa einen halben Liter von dem Blut des Schafes. Das wird natürlich immer schwächer und kränklicher und so, also eine schlimme Sache. Diese, interessanterweise, Parasiten können sich allerdings nicht bei wilden Schafen, beispielsweise die es in Afrika gibt, einnisten. Die setzen sich einfach im Magen nicht fest, aus welchen Gründen auch immer, genetisch festgelegt. Da merken wir, genetische Vielfalt bietet die Möglichkeit, widerstandsfähig zu werden gegen neu auftretende Krankheiten, Parasiten und ähnliche Dinge mehr. Umso mehr man das Ganze vereinheitlicht, umso mehr geht man auch das Risiko, alles oder nichts. Entweder überleben die alle oder sterben alle. Entweder gibt es gar keine Schweine mehr oder die sind alle groß und kräftig und so weiter. Das ist also ein großes Problem. Der Mensch ist für seine Veränderung der Natur häufig viel zu kurzsichtig. Und das ist eine große Gefahr, weil viele Dinge, die man bisher verändert hat, die kann man rückgängig machen. Gentechnologische Veränderungen kann man nicht mehr rückgängig machen. Wenn ich einmal ein Tier so geschaffen habe, dann vermehrt sich das, das kann ich nicht mehr einfangen. Oder gerade Pflanzen, nicht? Dann können die Samen davon mit dem Wind weggetragen werden, die kann ich nie mehr einfangen. Die sind einmal freigesetzt, die bleiben immer in der Natur. Und hier müssen wir sagen, das große Risiko, was damit behaftet ist, muss doppelt und dreifach und vierfach überdacht werden und getestet werden, ehe man damit in die Freiheit, in die Öffentlichkeit geht. Nicht wie die Pharmaunternehmen fordern, sehr schnell, weil das Risiko zu groß ist, was wir als Christen nicht tragen können. Denkt was anderes, die Flussbegradigungen, nicht? Elbe, Rhein hat man gesagt, Flussbegradigung, das ist so toll, alles betonieren, schöne moderne Welt, Betonwelt, alles gerade, alles trocken. Die Ergebnisse davon, riesige Überschwemmungen. Jetzt geht man dazu über, wieder zu renaturieren, nicht? Also große Brachen, wo das Wasser sich ausbreiten kann, man merkt, so geht das nicht. Da merken wir, der Mensch ist kurzsichtig. Gott ist weitsichtig. Der hat das Ökosystem so gebaut, dass es einander reguliert und darauf zugreift, das tut der Mensch nicht. Hier sehen wir eine Gefahr, die spricht deutlich zumindest gegen eine Gentechnologie, die sofort jetzt alles verändern will und das auch umsetzen will. Nächstes Problem, was wir dabei auch nicht sehen. Häufig wird uns gesagt in der Gentechnologie, bald haben wir für alles Gene gefunden, wir brauchen nur das Gen austauschen, schon ist das Problem beseitigt. Wahrheit ist, dass wir heute wissen, dass die Gentechnologie viel komplizierter ist. Gott hat das nämlich ähnlich gemacht wie bei einem Computertechniker. Also wenn ein Computertechniker wenig Speicherplatz hat, was macht er? Er baut ein Komprimierungsprogramm, wo die Daten komprimiert werden, möglichst geringer Platz, möglichst große Dichte und mit viel Information. Genauso hat Gott das gemacht. Es gab ja das Human-Human, also Human-Genom-Projekt, da wollte man das menschliche Erbgut entschlüsseln, hat das auch getan. Man ging davon aus, dass es mindestens, oder man sagte sogar darüber hinaus, 100.000 verschiedene Genpaare geben müsse. Gefunden hat man weniger als 50.000. Warum? Weil Gott eben eine gute Komprimierungsarbeit geleistet hat. Intensive Komprimierung der für den Aufbau des Menschen nötigen Daten. Das ist aber für die Forscher ein Problem. Weil es nämlich jetzt davon, wir wissen, dass nicht nur ein Gen eine Eigenschaft verändert, sondern dass häufig mehrere Gene bei der Ausprägung einer Eigenschaft verantwortlich sind. Umgekehrt, dass auch ein Gen mehrere Eigenschaften steuert. Meinetwegen, ihr wollt jetzt etwas gegen Haarausfall nehmen. Wir nehmen das Gen, was Haarausfall verursacht, und plötzlich mache ich das. Aber das Gen, was Haarausfall verursacht, ist meinetwegen auch noch zuständig für die Produktion der Spucke. Und plötzlich bleibt mir die Spucke weg. Ne? Ja. Das wäre aber durchaus möglich, dass es solche Verbindungen gibt. Und das heißt, jetzt schalte ich irgendein Gen aus, weil ich meine, das gefunden zu haben, habe aber negative andere Auswirkungen an anderen. Oder, was auch passieren kann, jetzt habe ich das Gen für Haarausfall ausgeschaltet und trotzdem wachsen mir die Haare nicht, weil es noch ein anderes Gen gibt, was das auch mit beeinflusst. Da muss ich das erstmal finden. Und hier merken wir, Gentechnologie ist viel schwieriger, als uns die Gentechnologen heute weismachen wollen. Denn das Ergebnis, was ihr daran seht, ist auch, dass es eben kaum greifbare Erfolge in der Gentechnologie gibt. Häufig ist es auch so, wenn wir ein Gen verändern, dann hat es negative Auswirkungen, die wir nicht direkt sehen können. Ein Beispiel ist, jetzt habe ich hier schon abgestellt, Also ein Beispiel ist dieses mit dem Klon, wo dann eben das Schaf viel, viel schneller altert. Ein anderes ist, man hat Schweinen, menschliches Erbgut eingepflanzt, also menschliches Wachstumsgen, damit sie schneller wachsen, noch mehr Fleisch ansetzen und so. Und das hat auch geklappt. Allerdings haben diese Schweine gleichzeitig auch gelitten unter Infarktrisiko, die haben also sehr schnell Herzinfarkt bekommen und sie haben an Arthritis und sowas gelitten. Das heißt, sie haben sich im Stall dann nur noch humpelnd fortbewegen können und so. Und deshalb hat man diese Züchtung bisher noch einbehalten. Es gibt nur einen Versuchsstall in den USA, wo die gehalten werden und man versucht das noch irgendwie zu korrigieren. Und dann merken wir auch da kurzsichtiges Handeln des Menschen, was viele negative Ausflüsse hat, aber die nicht dabei berücksichtigt werden. Auch das müssen wir sagen, nein dazu. Das ist für uns nicht legitim. Ebenfalls müssen wir sagen, es ist nicht legitim, den Wert des Menschen nach seinem Erbgut zu bemessen. Und auch das wird in der Gentechnologie getan. Der Wert des Menschen wird daran gemessen, beispielsweise US-amerikanische Krankenkassen arbeiten daran, einen Gentest für ihre zukünftigen Mitglieder zu erarbeiten und nach dem soll bestimmt werden, wie viel Beitrag du bezahlst oder nicht. Beispielsweise stellt man Gene fest, die für Fettleibigkeit und Herzinfarktrisiko zuständig sind. Aha, das heißt, wir müssen bei dir mal vielleicht einen Infarkt behandeln und so. Also, oder in deiner Familie gibt es besonders viel Tumore, du musst mehr bezahlen, denn möglicherweise müssen wir bei dir mal eine Chemotherapie bezahlen. Es gibt große Firmen, die in den USA daran arbeiten, die sagen, bei uns wird nur derjenige ein Chef, der bestimmte Gene hat, die Langlebigkeit garantieren. Stellt euch vor, jetzt haben wir eine Schulung, derjenige da investieren wir $50.000, dass er eine Ausbildung macht und jetzt stirbt er nach 10 Jahren. Das ist ja ein Verlust für die Firma. Ich meine, der kann ja immer noch am Autounfall sterben, aber zumindest die Gene können wir ausschalten. Also wir stellen nur Leute in Top-Positionen hinein, die Gene haben, die auch garantieren, dass derjenige möglichst lang lebt. Und da merken wir, hier wird eine Mehrklassengesellschaft geschaffen, die Gene bestimmen oder Wert oder Unwert eines Menschen. Und auch das ist uns als Christen verboten. Hier müssen wir sagen, nein dazu. Es gibt auch andere Bereiche der Gentechnologie, zu denen wir nein sagen müssen. So ist das beispielsweise die Präimplantationsdiagnostik. Nun nicht, weil sie generell schlecht sei, obwohl sie auch zahlreiche Nebenwirkungen hat. Also das Präimplantationsdiagnostik ist diejenige, wenn man jetzt also eine künstliche Befruchtung vornehmen will und dann eben den Embryo implantiert, vorher untersucht man den, um festzustellen, ob da irgendwelche Erbeigenschaften einem nicht passen. Das Problem ist dabei nicht die Untersuchung, sondern das Problem ist dabei, dass auch hier Selektion betrieben wird. Das heißt, es wird unterschieden, das Leben ist lebenswert, das Leben ist nicht lebenswert. Das kommt nur Gott zu. In der Bibel lesen wir ganz eindeutig, Gott ist derjenige, der Leben gibt und der Leben nimmt. Das darf nicht die Aufgabe eines Menschen sein. Daran sollen wir uns auch festhalten, deshalb ist das falsch. Deshalb ist übrigens auch die künstliche Befruchtung in den meisten Fällen falsch. Warum? Nicht, weil es generell falsch wäre, ein Embryo außerhalb des menschlichen Körpers zu befruchten. Das ist in der Bibel nicht pauschal verboten, aber das Problem ist, dass die künstliche Befruchtung heute nie funktioniert, ohne dass nicht eine Überzahl von Embryos dabei getötet oder für Forschungszwecke abgezweigt werden. Denn eine künstliche Befruchtung funktioniert nie beim ersten Mal. Sie ist aber sehr teuer. Also was sagt ein Forscher dabei? Er macht jetzt gleich 10 Embryonen. Davon werden dann meinetwegen 5 eingepflanzt. Dann saugt man hinterher noch welche ab, wenn man nicht so viele haben will. Man weiß ja nicht, wie viele anwachsen. Und die restlichen, die hebt man auf. Wenn sie nicht anwachsen, kann man die auch noch einpflanzen. Wenn die aber anwachsen, entweder tötet man die oder man steckt sie ins Labor, macht dann da Zellteilungen und Experimente damit. Man benutzt sie für die Forschung. Und da müssen wir sagen, hier wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten, das von Gott geschaffene menschliche Leben geht dabei kaputt und nicht die künstliche Befruchtung ist das Problem, sondern das, was damit verbunden ist, dass dadurch menschliches Leben getötet wird. Und hier merken wir das Problem der Gentechnologie auf. Das Problem der Gentechnologie ist, wie ich zu Anfang gesagt habe, wir finden in der Bibel keine klare Aussage, ist es erlaubt, ist es verboten. Wir finden in der Bibel manche Hinweise davon, dass Gott selbst in der Natur Gentechnologie betreibt. Wir finden, dass Züchtung in der Bibel akzeptiert wird, praktiziert wird, von Gott erlaubt und legitimiert wird, also dass sie generell möglich ist. Aber das, was ich versucht habe zu zeigen, ist, dass wir gegenüber dem heutigen Einsatz der Gentechnologie sehr kritisch sein müssen, weil vielfach der Einsatz der Gentechnologie, so wie sie heute zum Zukunft von uns abgelehnt werden muss.